Hörbilder. Das Radio-Feature.
So, bevor wir jetzt alle gemeinsam in die Schachhalle gehen, darf ich Sie alle bitten, sich einmal selbst zu überprüfen. Ihr Helm sitzt so, dass Sie den Kopf vorbeugen können. Sie haben ein Dosimeter. Sie alle haben eine Lampe, die schalten Sie jetzt bitte ein, und zwar zweimal drücken auf die helle Lichtstelle. Und jeder hat einen Sauerstoff-Selbstretter auf der Schulter. Sehr schön, dann können wir in die Schachhalle gehen.
Brief an einen fernen Verwandten. Wie soll ich dich am besten ansprechen? Bist du ein Mensch? Oder hast du diese Entwicklungsstufe längst hinter dir gelassen? Welche Sprache sprichst du? Kannst du die Zeichen deuten, die wir dir hinterlassen haben? Die Geschichte, die ich dir erzähle, wird für dich eine Geschichte aus einer fernen Vergangenheit sein. Ich erzähle sie dir, um dich zu warnen. Damit du nicht in Versuchung kommst, den Eingang zu dem Stollen zu öffnen, vor dem du gerade stehst.
Es gibt ja die schöne Geschichte aus dem Pharao-Grab, wo sozusagen in Keilschrift eingeschrieben war: Vorsicht, wer diesen Deckel öffnet, dem wird Böses widerfahren. Aber der Finder nicht in der Lage war, dieses Zeichen zu deuten. Und wir müssen uns ja vorstellen, wie kann sozusagen in einer Million Jahre Daten, Informationen oder Ähnliches noch zur Verfügung stehen. Also auch das ist eine Millionen Jahre lange Aufgabe, dieses Wissen darüber zu bewahren und auch die Menschen davor zu warnen, dass es dort eben ein solches Lager gibt mit all den Problemen, die damit verbunden sind.
Bis in alle Ewigkeit. Die lange Suche nach einem Endlager für Atommüll. Feature von Judith Brandner.
Ich schreibe dir diesen Brief aus dem 21. Jahrhundert. Meine Kultur, die sich Menschheit nennt, hat großartige Leistungen hervorgebracht. Im 20. Jahrhundert haben wir begonnen, elektrischen Strom aus der kontrollierten Spaltung von Atomkernen zu erzeugen. Das hielten wir für einen grandiosen Fortschritt. Bei der Kernspaltung entsteht zwar Radioaktivität, die für Lebewesen gefährlich ist. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn radioaktive Stoffe in die Umgebung gelangen. Wenn du diesen Brief liest, sind 100.000 oder mehr Jahre vergangen. Ich muss dir leider sagen, dass es immer noch Abfälle aus unseren Atomkraftwerken gibt, die dir und deinen Nachfahren schaden. Ja, euch sogar töten können.
Derzeit lagern auf der Welt rund 350.000 Tonnen hochradioaktive Abfälle. Seit Jahrzehnten wird nach Standorten für die Endlagerung gesucht, die für 1 Million Jahre optimale Sicherheit für Mensch und Umwelt garantieren. Radioaktivität darf nicht in die Biosphäre gelangen. Die gefährlichen Stoffe dürfen niemandem in die Hände fallen, der sie zum Beispiel zu Terrorzwecken einsetzen könnte. Als geeignetste Lösung werden geologische Tiefenlager in rund 500 Metern betrachtet, in den Gesteinen Ton, Granit oder Salz, weil diese die Radioaktivität am besten abschirmen. Doch ein solches Endlager existiert bislang nirgendwo. Als erstes Land wird Finnland ab 2023 das Tiefenlager Onkalo bauen. Unterdessen fällt weiterhin Atommüll an.
Es gibt dann auch immer wieder so den Traum, vor allem von diesen kleinen Ländern, für die das dann ein unglaublicher Overhead ist, wenn sie für ihr eines Kraftwerk sich eine Lösung überlegen müssen, die dann von einem europäischen Endlager träumen. Aber ich meine, wer will das bauen?
Nikolaus Müllner, Institut für Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur in Wien.
Es sind halt gefährliche Stoffe, die sie dann einer zukünftigen Generation aufbürden. Es gibt auch das Modell, dass man die radioaktiven Abfälle in Oberflächenlagern behält. Und das hätte den Vorteil, dass man eine bessere Kontrolle über die Abfälle hat. Und falls eine bessere Lösung technisch entwickelt wird, als das jetzt der Fall ist, hätte man sie dann zugänglich.
In Deutschland hat die Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfälle Empfehlungen für die Errichtung eines Endlagers ausgearbeitet. In ihrem Abschlussbericht vom Juni 2016 plädiert sie dafür, das Endlager in einem Bergwerk mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche so einzurichten, dass der Atommüll für 1 Million Jahre sicher verwahrt bleiben kann.
Und derzeit geht man eigentlich eher dazu über, dass man sagt, man versucht das Lager so zu machen, dass zwar Rückholbarkeit grundsätzlich noch möglich ist, allerdings nicht einfach. Also die Lösung schaut schlicht und einfach so aus, ich mache eben einen Schacht, der sehr tief ins Gestein hineingeht, schließe dort meinen hochaktiven Abfall ein und verschließe den Schacht dann. Und ich verschließe ihn so, dass man ihn zwar wieder für etwa 1000 Jahre öffnen könnte, allerdings muss man technisch sehr gut ausgerüstet sein. Also es kann nicht jeder einfach hingehen und dann den Schacht wieder öffnen.
Ganz Deutschland wird als weiße Landkarte betrachtet. Kein Standort von vornherein ausgeschlossen. Die Endlagerung wird sich demnach weit ins 22. Jahrhundert hineinziehen. Klaus Brunsmeier vom Bund für Umwelt und Naturschutz hat als einziges Kommissionsmitglied gegen den Abschlussbericht gestimmt.
Also wir sind mit der Einbindung der Öffentlichkeit sehr unzufrieden bisher noch. Erstens ist es der Kommission in Deutschland nicht gelungen, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs oder eine breite gesellschaftliche Diskussion zu starten oder zu beginnen. Da ist sie komplett gescheitert, die deutsche Kommission. Darüber hinaus ist der Vorschlag, so wie er in Deutschland bisher besteht, also die Phase 1 nach Ausschlusskriterien, nach Mindestkriterien, nach Abwägungskriterien, Regionen zu identifizieren, das ist völlig ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. Aus unserer Sicht total unverständlich. Und warum? Was spricht dagegen, die Menschen in diesem Planungsschritt mitzunehmen? Und insofern kommt die Bevölkerung bei dem deutschen Vorschlag jetzt erst in der Phase 2 und in der Phase 3 ins Spiel. Wir halten das für viel zu spät. Warum soll man so etwas nicht von vornherein mit den Menschen gemeinsam machen? Denn das Problem ist ja da. Es geht ja nicht darum, ob man Atommüll lagert, sondern es geht doch nur noch um die Frage, wie man Atommüll lagert. Und eben diesen gemeinsamen Ansatz, dass man erstmal dafür sorgt, dass nicht noch mehr Atommüll entsteht.
Glaub mir, wir haben uns genau überlegt, wie wir dir einmal mitteilen können, was sich da in den gelben Fässern mit dem schwarzen Flügelradsymbol befindet. Unsere große Verantwortung wurde uns voll bewusst, als wir vor dem Eingang zum Stollen von Yucca Mountain in Nevada standen. Dort wollte das Land USA sein Endlager errichten. Damals, es war 1981, haben wir eine Arbeitsgruppe mit den besten Köpfen aus allen Disziplinen der Wissenschaft gegründet. Dieser Human Interference Task Force gehörte auch der berühmte Semiotiker und Linguist Thomas Sibiok an. Damals ist die Atomsemiotik erfunden worden. Die Atomsemiotiker haben sich unterschiedliche Zeichen für dich ausgedacht.
Ich würde vorschlagen, wir fahren mit 2 Körben. Wir sind, glaube ich, gerade 14, brauchen wir uns nicht so schrecklich zu drängeln. Wir fahren zur 490 Meter Sohle. Mein Kollege Herr Kaiser wird gleich ein Auto unter Tage fahren, der Herr mit dem gelben Helm. Und ich fahre das zweite Auto.
Schachtanlage Asse 2. Ein ehemaliges Salzbergwerk bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel im deutschen Bundesland Niedersachsen. Eine kleine Gruppe interessierter Bürgerinnen und Bürger begibt sich 750 Meter unter Tage, um sich ein Bild von den Vorbereitungen zur Bergung des dort lagernden Atommülls zu machen.
Von 1967 bis 1978 wurden in der Schachtanlage Asse im Auftrag der deutschen Bundesregierung 125.787 Behälter mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen eingelagert. Insgesamt 47.000 Kubikmeter Atommüll befinden sich in 13 ehemaligen Salzabbaukammern des Bergwerks. 2010 wurde wegen der Entdeckung radioaktiv kontaminierter Salzlösungen beschlossen, die Abfälle aus dem Bergwerk herauszuholen. Nur dadurch kann die Langzeitsicherheit der Anlage gewährleistet werden. Die Rückholung ist seit 2013 gesetzlicher Auftrag. Seither laufen die Vorbereitungen für diese beispiellose Aktion auf Hochtouren. Informationen über die Schachtanlage Asse 2, Bundesamt für Strahlenschutz. Seit März 2017 Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Schachtführerin ist Annette Parlitz. Mit dabei auch Frank Ehrlich von Info Asse.
Wenn das Lämpchen angeht, haben wir die volle Fahrgeschwindigkeit erreicht, 10 Meter pro Sekunde. Und dann fahren wir jetzt auf die 490 Meter Ebene, den obersten Punkt. Der Schacht hat 3 Ausstiegsmöglichkeiten, einmal über Tage, einmal auf 490 Meter und einmal auf 750 Meter.
Der Förderkorb rast mit großer Geschwindigkeit nach unten. Bald fällt starker Wind ein. Die Frischluft zieht über einen Schacht ein und verteilt sich im gesamten Areal. Die verbrauchte Grubenluft zieht nach oben. Weil die Frischluft sehr begrenzt ist, dürfen sich nicht mehr als 120 Leute unter Tag aufhalten.
Immer noch an den roten Knopf denken, bitte.
Wir stehen mitten im Salz. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde hier Kali- und Steinsalz gewonnen. 1965, nachdem die Salzgewinnung unrentabel geworden war, kaufte der deutsche Staat das Bergwerk, um hier radioaktive Abfälle zu deponieren. Seit 2017 wird die Anlage von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, betrieben.
Der Förderkorb hier ist das Nadelöhr. Wir haben 6 Meter Höhe, 1,20 mal 2,20 die Fläche, maximale Beladung des Korbes 10 Tonnen. Das heißt, egal wie groß irgendetwas ist, wir müssen es so lange klein machen, bis wir es über den Korb rein oder raus transportieren können. Auf dem Korb dürfen maximal 14 Personen stehen. Wir haben also auch eine gewisse Zeit, die wir brauchen, bis wir eine ganze Schicht in die Grube reingebracht haben oder wieder rausgeholt haben. Das limitiert uns natürlich in unseren Arbeiten sehr. Deswegen brauchen wir sehr dringend diesen zweiten großen Tagesschacht, den Schacht 5. Wir werden jetzt auf dieser Sohle uns noch einen Punkt anschauen. Das machen wir zu Fuß. Dann gehen wir zu unseren Befahrungsfahrzeugen. Das ist jetzt etwas, wo man ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, wie damals die radioaktiven Abfälle hier eingelagert worden sind.
Schachtführerin Annette Parlitz führt die Gruppe zunächst zu Fuß weiter, 490 Meter unter der Erde. Es ist finster, laut, staubig und heiß. Die Temperaturen liegen zwischen 35 und 40 Grad Celsius. Vor dem Aufbruch zum Lokalaugenschein sind wir in der Infostelle noch mit einem Imbiss gestärkt worden, wegen der zu erwartenden Kreislaufbelastung unter Tage. Später wurde uns Bergwerkskleidung ausgehändigt. So sind alle gleich ausstaffiert, mit denselben dunkelblau gestreiften Baumwollhemden, weißen Hosen und Jacken, auf dem Kopf den roten Sicherheitshelm, um den Hals die Lampen, auf die Schulter gehängt den 5 Kilogramm schweren Sauerstoff-Selbstretter.
So, wir sind hier auf der 490 Meter Sohle, das ist die oberste Sohle des Grubengebäudes. Diesen Raum hat man explizit für die Einlagerung mittelradioaktiver Abfälle hergestellt. Man hat sich in den mittleren 60ern entschieden, hier mittelradioaktive Abfälle über die 490 Meter Sohle einzubringen. Man hat diese Kammer hier hergestellt. 6 Meter ist unser Fußboden dick, dann kommt der nächste Hohlraum zu unseren Füßen. Da ist eine Kammer, die ist 15 Meter hoch, das heißt, der nächste Fußboden unter uns ist 21 Meter tiefer. Wir sind hier in einem Raum, in dem man eine große Krananlage aufgestellt hat. In der Mitte der Krananlage auf dem Fußboden sieht man ein rundes Loch, durch das ein 200-Liter-Fass mit radioaktiven Abfällen passt. Dieses Loch ist durch die 6 Meter dicke Decke gebohrt worden und mit 50 Zentimeter Bleiabschirmung abgedeckelt worden. Dann gibt es hier an der Krananlage einen zweiten Kran. Das ist ein kleiner Magnetkran. Man konnte im Deckel der großen Abschirmung, die zum Schutz der hier arbeitenden Menschen um das Fass gelegt war, einen kleinen Deckel öffnen, diesen Magnetkran durch den kleinen Deckel hindurchlassen, das Fass einklinken und dann diese Bleiabschirmung wegschieben, dass nach unten die Kammer geöffnet war in diesem Bohrloch und einen Schieber auch in der Bleiabschirmung zurückschieben und dann das Fass langsam nach unten 20 Meter abseilen.
Hier trennen uns nur mehr wenige Meter von den Fässern. Ursprünglich wurden die Fässer geschlichtet, später nur mehr über eine Böschung hineingekippt. Das sparte Zeit und Geld und reduzierte die Strahlenbelastung der Arbeiter.
Man hat hier von 1972 bis 1977 ungefähr 1300 Fässer in die Kammer unter uns so abgeseilt. Das ist 1% der gesamten Abfallmenge. Aber zum Ende der Einlagerungszeit war das 1/3 der gesamten hier eingelagerten Radioaktivitätsmenge. Sie können sich also vorstellen, wirklich aufkonzentriert mit hoher, hoher Dosisleistung. Man hat hier durch Bohrlöcher noch Sonden hindurchgelassen, auch nachdem die Einlagerung 78 hier geendet hat. An dem Haufen aus Fässern, der unter uns in der Kammer liegt, hat man 1978 den Spitzenwert von 1,2 Sievert, volle Sievert, gemessen. Eine Dosis von 7 Sievert in kurzer Zeit erhalten gilt als tödlich. Das heißt, hätte man Menschen in diese Kammer gelassen und die hätten eine Schicht auf diesem Fasshaufen gesessen, wären sie an Strahlenkrankheit gestorben.
Wenn du eine Katze siehst, deren Fell hellgrün leuchtet, dann bleib weg, lieber Verwandter. Die Katze signalisiert, dass sich in der Nähe radioaktiv verseuchtes Material befindet. Die Strahlenkatze wurde als lebender Strahlendetektor kreiert. Das technische Wissen reproduziert sich mit ihr selbst. Wir erzählen unseren Kindern und Enkelkindern Märchen und Mythen über die Strahlenkatze und fordern sie auf, es später auch so zu machen und das Wissen weiterzugeben. In der Hoffnung, dass diese lebende Warnung den Weg zu dir finden wird.
Hier unten in der Kammer sind im Wesentlichen verhältnismäßig kurzlebige radioaktive Stoffe eingelagert worden. Kobaltisotope und Cäsium-137. Kobaltisotope mit einer Halbwertszeit von nur einem Jahr und einem radioaktiven Zerfall bis zum stabilen Isotop. Das heißt, nach 10 Jahren war das Kobalt-57 weg. Kobalt-60, Halbwertszeit 5 Jahre, auch mittlerweile abgeklungen. Cäsium-137, Halbwertszeit 30 Jahre, eine Halbwertszeit auch rum. Das heißt, viele dieser radioaktiven Stoffe hier in dieser Kammer sind für die Langzeitsicherheit gar nicht relevant. Die Kammer unter uns ist nicht verfüllt worden mit weiteren Stoffen, nachdem die Fässer hier eingebracht worden sind. Das heißt, der Fasshaufen dürfte dort so liegen, wie man ihn damals hinterlassen hat. Gibt es dazu erstmal Fragen?
Annette Parlitz lenkt unsere Aufmerksamkeit Richtung Süden, auf einen Gang, der nach wenigen Metern in einem Haufen aus Salzpulver endet. Überall ist hier Salzpulver. Noch Stunden nach dem Ende der Schachtfahrt wird der salzige Geschmack im Mund da sein.
Unsere Grube ist aufgebaut wie ein Hochhaus unter Tage. 9 riesige Abbaue nebeneinander in Ost-West-Richtung, 13 Sohlen übereinander wie ein großes Hochhaus. Diese Abbaue sind fast samt und sonders verfüllt worden mit Salzpulver, um den Druck des Gebirges abzufangen. Wir haben heute offene Hohlräume praktisch nur noch im Norden, Fahrstrecken und Werkstätten. Im Süden 40 Meter tiefe Abbaue, einige Zehner Meter Salzbarriere und dann kommen die Schichten des Deckgebirges, in denen Wasser stehen kann, wässrige Salzlösung, die auf das Grubengebäude zukommen kann. Das heißt, wir müssen darauf achten, obwohl wir nichts optisch wahrnehmen können, was passiert dort im Süden. Von Süden kommt die Kraft, die den Hohlraum des Grubengebäudes zudrückt, und von Süden kann Wasser kommen.
Vermutlich dringt seit 1988 durch Risse im Gebirge Wasser in das Bergwerk ein. Derzeit sind es rund 12,5 Kubikmeter pro Tag. Da die Zutrittswässer mit Steinsalz gesättigt sind, können sie kein Salz mehr auflösen. Die weitere Entwicklung des Wasserzutritts ist nicht prognostizierbar. Ein unkontrolliertes Volllaufen des Grubengebäudes, ein sogenanntes Absaufen, kann nicht ausgeschlossen werden. Informationen über die Schachtanlage Asse 2, Bundesamt für Strahlenschutz. Seit März 2017 Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Das Eindringen des Wassers ist der Grund, weshalb die Fässer geborgen werden müssen. Dafür muss ein neuer Schacht gebaut werden. Weltweit gibt es keine Vorbilder für die Rückholung radioaktiver Abfälle aus einem Bergwerk.
So, wenn man jetzt still ist, hier laufen keine Maschinen, hier ist es richtig still, wenn wir alle auch leise sind, hört man auch, warum wir hier sind. Es plätschert. Es plätschert über eine Rohrleitung in das Becken neben uns. Neben uns steht ein großes Stahlbecken, das etwa 50 Kubikmeter fasst. Es wird gespeist über Rohrleitungen, die aus einem großen Abbau hinter uns kommen. Ein Abbau auf der 658 Meter Sulle, 40 mal 60 Meter groß. Und über die komplette Deckenfläche und den oberen Teil der Wand laufen auf eine Folie, die man in dem großen Abbau ausgelegt hat, wässrige Lösung aus Süden kommt, aus dem Deckgebirge stammend, in diesen Abbau hinein, auf die Folie rauf. Auf der Folie liegen Drainagerohre und die Drainagerohre werden hierüber in dieses Becken geleitet und hier hinein plätschert.
Also das hier, das ist wirklich unsere Achillesferse. Wenn es hier weniger wird, dann heißt das nicht, dass das besser ist. Dann heißt es unter Umständen, dass es an anderer Stelle ist oder dass es wieder vorbei an der Folie oder durch eine kaputte Folie geht.
Jens Köhler, technischer Geschäftsführer der Asse.
Wenn es mehr wird, ist auch nicht gut. Also jede Veränderung, die wir hier feststellen, versetzt hier unsere Mitarbeiter im Laugenmanagement sofort in Alarmstellung. Und das müssen wir natürlich auch an die Behörden melden. Und dann haben wir entsprechend auch Erklärungsbedarf, verkürzen die Wartungsintervalle. Also wenn es hier so ruhig ist, herrlich. Schön, dann läuft alles gut. Das ist unsere letzte Bastion auch. Wenn es tiefer geht, können wir nicht mehr ausschließen, dass es mit den Abfällen in Kontakt kommt.
Die Frage, was die Bergung der Fässer kosten wird, bleibt offen. Ebenso wie die Frage der Gesamtkosten für die Endlagerung in Deutschland. Verlässliche und langfristig haltbare Aussagen darüber zu machen, ist kaum möglich.
Ja, jetzt fahren wir auch gegen die einziehenden Wetter. Von daher würde ich empfehlen, zumindest die Kragen hochzumachen.
Im Förderkorb geht es von der 750 Meter Ebene wieder nach oben. Frank Ehrlich sammelt die Dosimeter ein, die die individuelle Strahlenbelastung gemessen haben. Mit dem Auslesen der Dosimeter endet die Schachtbesichtigung.
Jetzt ist es ganz einfach, jetzt brauchen wir das Dosimeter nur noch einlegen. Sollte ich nochmal anzeigen, Dosis 0.
Ja.
Na gut, jetzt da drauflegen. Wir hatten noch eins.
Kommt ran.
Da dürfte gleich wieder 0 stehen.
Alle Standorte in Deutschland sind bisher grandios gescheitert.
Klaus Brunsmeier, Bund für Umwelt und Naturschutz, Deutschland.
Der Versuch in Morsleben, dort ist das Lager zusammengebrochen. Der Versuch an der Asse, dort ist das Lager abgesoffen. Und der Versuch in Gorleben, mit einem Finger auf einer weißen Landkarte ein Atommüllendlager zu kreieren, ist politisch und auch wissenschaftlich grandios gescheitert. Deutschland hat überhaupt keine Idee, wo der Atommüll gelagert werden soll. Insofern ist ein solcher Suchprozess längst überfällig und wir haben viele positive Ansätze in dem Vorschlag der Kommission in Deutschland jetzt, wie ein solcher Suchprozess stattfinden kann. Aber wir haben auch noch erhebliche Kritik an diesem vorgeschlagenen Suchprozess, weil er in vielen, vielen Punkten noch nicht ausreichend ist.
In der Europäischen Union gelten gemäß Richtlinie 2011/70 Euratom verbindliche Normen für die Entsorgung von Nuklearabfällen und für Endlager für hochradioaktive Abfälle aus Atomkraftwerken. Die Mitgliedstaaten müssen nationale Programme mit konkreten Zeitplänen für den Bau, die Umsetzung und die Kosten von Endlagern vorlegen. Die Öffentlichkeit muss über die Pläne informiert und in die Entscheidungsfindung eingebunden werden.
Wenn man sich so die Länder anschaut, die bereits begonnen haben mit der Endlagersuche, dann muss man sagen, das ist in erster Linie auch ein politisches Problem, weil kaum eine Gemeinde möchte ein Endlager in ihrem Gemeindegebiet haben. Auch Länder, die grundsätzlich der Kernenergienutzung da offen gegenüberstehen, ja, sind dann, wenn es darum geht, ein Endlager zu bauen, doch eher skeptisch.
Wie Tschechien
zum Beispiel, ja.
Im Gasthaus der kleinen tschechischen Gemeinde Hodov. Sie befindet sich am potenziellen Endlagerstandort Horka. Es ist der 22. April 2017. Zum dritten Mal findet am symbolhaften Tag der Erde in allen tschechischen Gemeinden, die von der Suche nach einem Atommüllendlager betroffen sind, der Aktionstag gegen das Endlager statt. Die Wirtsstube ist voll, die Leute sitzen beim Bier, diskutieren und lassen sich von böhmischer Blasmusik unterhalten. Die jahrelange Suche nach einem geeigneten Standort für ein Endlager ist in Tschechien bisher ergebnislos verlaufen. Obwohl die Atomenergie hier große Zustimmung der Bevölkerung findet, will niemand ein Endlager vor der Haustüre haben. Derzeit gibt es 7 potenzielle Standorte. Bis 2025 soll ein endgültiger Standort fixiert werden, die Inbetriebnahme des Endlagers 2065 erfolgen. Dann könnten die abgebrannten Brennstäbe aus Dukovany und Temelin für die Ewigkeit eingelagert werden.
Mein Name ist Svoboda Oldřich.
Und das ist Ihre Frau?
Nein, das ist Ekserin Kamaradka. Das ist Kollegin. Kollegin.
Jana Smrčková.
Jana Smrčková und Oldřich Svoboda sind Aktivisten der ersten Stunde. Sie haben 2016 die Plattform gegen das Endlager mitbegründet und den Aktionstag organisiert. Die Plattform, der mittlerweile 22 Gemeinden angehören, will erreichen, dass die Arbeiten für die Endlagersuche für mehrere Jahre ausgesetzt werden.
To je vlastně jenom na doplnění, protože paní Smrčková už jako tu naši hlavní motivaci řekla.
Es gefällt mir nicht, dass ein geologisches Tiefenlager als die einzige Möglichkeit präsentiert wird, wie man den Atommüll loswird. Es gefällt mir nicht, dass im tschechischen Parlament und in der Regierung überhaupt keine Alternativen diskutiert werden und dass sich SURAO, die staatliche Behörde für das Atommülllager, nur dafür stark macht. Und wenn es in Dukovany neue Reaktoren geben wird, wird noch mehr radioaktiver Müll anfallen. Und es ist immer noch nicht klar, was mit diesem Müll geschehen soll.
Nahe dem Dorf Hodov ist ein Hügel. Er ist 581 Meter hoch. Hügel heißt auf Tschechisch Horka. Nach diesem Hügel Horka heißt der gesamte potenzielle Endlagerstandort hier Horka.
Einige der Standorte, die in Frage kommen, liegen in Grenznähe zu Österreich. Nur etwa 20 Kilometer von Grametten entfernt ist Cihadlo in Südböhmen. Das nordwestlich von Brünn gelegene Kravihora ist 80 Kilometer von Laa an der Thaya entfernt. Österreich hat mehrfach gegen die Errichtung eines Endlagers in Grenznähe protestiert und Bedenken angemeldet. So wie Horka, der Hügel, sind alle potenziellen Endlagerstandorte Fantasienamen, von denen man nicht auf einen Ort schließen kann. Cihadlo, Kravihora, Hradek, Magdalena, Čertovka, Česový potok. Das habe System, mutmaßt Olga Kalischowa, Mitarbeiterin der Umweltorganisation KALA.
When I sometimes look in the map, in the Czech Republic there are more places called Horka.
Wenn man auf die Landkarte schaut, findet man in der Tschechischen Republik gleich mehrere Orte, die Horka heißen. Das ist verwirrend. Ich persönlich glaube, dass die Namen deshalb so ausgesucht worden sind, damit sie für die örtliche Bevölkerung nicht vertraut klingen, damit die Leute nicht allzu schnell bemerken, wo das ist. Denn sonst würden sie den Ort sofort mit ihrem Wohnort in Verbindung bringen und Fragen stellen wie, was ist da los? Warum an unserem Ort? Welche Pläne gibt es? Wann finden geologische Untersuchungen statt? Und so weiter.
Für Verwirrung sorgt auch, dass das tschechische Umweltministerium im März 2017 alle geologischen Untersuchungen gestoppt hat. Denn die staatliche Gesellschaft zur Atommüllentsorgung, SURAO, hat es verabsäumt, um die Verlängerung der Untersuchungsgenehmigung anzusuchen. Diese ist Ende 2016 ausgelaufen.
Für die betroffenen Gemeinden heißt es zunächst einmal ganz einfach, dass sie keine Kompensationszahlungen mehr bekommen, wenn es keine offiziellen Untersuchungsgebiete mehr gibt. Wir haben diese Zahlungen immer Motivationszahlungen genannt.
Edward Sequenz, Leiter der Umweltschutzorganisation KALA. KALA befasst sich seit mehr als 10 Jahren mit dem Endlager. Damals hatten sich viele Bürgerinnen, Bürger und Gemeinden hilfesuchend an die NGO gewandt, als sie erfahren mussten, dass auch ihr Ort als Endlager in Frage kommen könnte. Petr Klasek ist seit 16 Jahren parteiloser Bürgermeister der kleinen Gemeinde Chanovice
im Bezirk Pilsen im Böhmerwald.
Na setkání v jedné restauraci, kam nás pozval tehdejší ředitel správy úložišť.
Vor 15 Jahren kam der damalige Direktor von Surau zu uns und hat uns in einer kurzen Ansprache mitgeteilt, dass unsere Region jetzt ein potenzieller Endlagerstandort ist. Dabei hätten wir nichts mitzureden, auch nicht als gewählte Vertreter der Gemeinde, und wir hätten auch keine Rechte. So hat es begonnen.
Ten direktivní přístup, kdy nejsou vůbec brána v potaz nějaká práva obcí nebo občanů, nás všechny velice zarazil.
Es soll sich außerdem um ein nicht rückholbares Lager handeln. Das heißt, die radioaktiven Abfälle können nicht mehr herausgeholt werden. Im Atomgesetz steht, dass ein Endlager mindestens 100.000 Jahre in Betrieb sein soll. Langfristig würde es wahrscheinlich dazu kommen, dass ganze Gemeinden von der Landkarte verschwinden, wenn sie in der Nähe von diesem Endlager sind. Das geht auch aus diversen Berichten über die Auswirkungen eines Endlagers hervor, die wir uns angesehen haben.
Takže dobré odpoledne vám všem. Já bych chtěl poděkovat organizátorům všech těch akcí, které probíhaly po celé období. Já jsem měl dneska příležitost.
Lange hat es gedauert, bis sich auch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden offen gegen das Endlager ausgesprochen haben. Die Bevölkerung in vielen Gemeinden hat sich schon bei Volksbefragungen 2003 und 2004 mehrheitlich dagegen ausgesprochen. 2017 haben die Bürgermeister erstmals zum Aktionstag mit eingeladen. Petr Binoš, seit 11 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Budišov am Standort Horka, hält sogar eine kleine Ansprache im Gasthaus. Petr Binoš gehört der Sozialistischen Partei an und vertritt 1200 Einwohnerinnen. Auch seine Gemeinde hat 2004 mit überwältigender Mehrheit Nein zu einem Endlager gesagt. Ein Tiefenlager würde die Landschaft zerstören, fürchtet er.
Meiner Meinung nach ist das Endlager nicht die beste technische Lösung. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit der Menschen, wenn man einfach ein großes Loch in die Erde buddelt.
Rechtlich könne er nicht viel tun, um das Endlager zu verhindern, räumt Petr Binoš ein. Er könne nur Veranstaltungen wie diese unterstützen.
Ten komunikační proces samozřejmě probíhá na základě toho, že dostáváme zprávy.
Ich bekomme schon Informationen von der Regierung, aber ich fände es großartig, wenn die Kommunen auch ein Vetorecht hätten, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Wir haben keine Möglichkeit, den Prozess zu stoppen.
Myslím, že by to bylo správné, i v jiných státech to asi tak je.
Unter den Gästen im Gasthaus von Hordorf scheint Einigkeit zu herrschen. Alle sind gegen das Atommüllendlager. Doch ganz so eindeutig ist die Ablehnung nicht. Bürger Hirschi Mutl beobachtet mit Sorge, wie die Zahlungen an die Gemeinden das Zusammenleben der Menschen vergiften.
Vzhledem k tomu, jak vlastně proběhly údajné kompenzace.
Durch die Entschädigungszahlungen haben sich die Beziehungen zwischen Nachbarn sehr verschlechtert. In einigen extremen Fällen haben die Leute sogar begonnen, einander zu klagen. Viele haben nur mehr gestritten und waren böse aufeinander wegen der finanziellen Zuwendungen. Die einen wollten sie und haben gesagt, wir holen zumindest ein wenig Geld raus. Die anderen haben gemeint, niemals. Wenn wir das Geld nehmen, dann wird es wahrscheinlicher, dass wir das Endlager hier kriegen.
Unter den rund 40 Gemeinden, die involviert sind, gibt es tatsächlich einige, die das Geld sehr gerne haben wollen. Und gleichzeitig ist die Atommüllbehörde Surau auch daran interessiert, diese Gemeinden mit Geld bei Laune, also in einer Art von Abhängigkeit zu halten. Das heißt, die werden auch weiterhin einen Weg finden, ihnen das Geld zahlen zu können.
Lidé byli proti,
Die Entschädigungszahlungen an die Gemeinden haben 2014 begonnen. Zwei Jahre später, 2016, hat dann der Industrie- und Handelsminister gesagt, dass die Gemeinden, die Geld genommen haben, eher als Standort für ein Endlager in Betracht kommen als die anderen und dass sich daher die geologischen Untersuchungen auf diese Gemeinden konzentrieren sollen. Es ging nur mehr um den finanziellen Aspekt und den politischen Willen. Dieser Ansatz ist meiner Meinung nach sehr gefährlich.
Es ist schon etwas eigenartig. Die Gemeinden haben die ganze Zeit über, seit diese Untersuchungsgebiete als solche rechtlich definiert sind, Kompensationszahlungen bekommen. Aber die Frage ist, wofür werden sie eigentlich kompensiert? Es passiert ja in Wirklichkeit gar nichts und es gibt auch keine Schäden. Der Anspruch auf die Zahlungen ist gesetzlich verankert, aber dem Staat kostet es in Wirklichkeit nichts, weil das Geld aus dem Atomfonds kommt, in den die Verursacher einzahlen, also die Betreiber der AKWs.
Ein Bericht von Radio Praha über den Aktionstag 2017 zitiert Václav Beneš, den Bürgermeister von Blatno am Standort Čertovka.
Ich sage offen, dass die Bürgermeister selbst die Zuschüsse ausgehandelt haben und dass Aktivisten den Gemeinden das Geld nicht gönnen wollten. Einige Bürgermeister haben also den Zahlungen zugestimmt. Ich halte das Geld für ein Entgegenkommen des Staates. Im vergangenen Jahr haben wir rund 150.000 Euro erhalten. Für unsere Gemeinde mit 620 Einwohnern ist das ein wichtiger Zuschuss, den wir in die kommunale Infrastruktur investieren.
Wir kritisieren das schon lange. Es handelt sich um Stimmenkauf. Das ist nicht korrekt. Es sollte eine Entschädigung für etwas sein, das wäre okay. Aber das ist nicht der Fall, sondern sie kaufen sich halt die Zustimmung.
Die staatliche Gesellschaft zur Atommüllentsorgung, SURAO, rechnet mit 9.000 Tonnen abgebrannter Brennstäbe, die während der 40-jährigen Laufzeit von Temelin und Dukovany anfallen werden. Derzeit werden die abgebrannten Brennelemente aus den beiden AKWs in Zwischenlagern aufbewahrt.
Lieber Verwandter, siehst du den zweiten Mond dort am Himmel stehen? Schnell, steig in die Raumkapsel und flieg hinauf. Auf dem künstlichen Mond, den wir eigens für dich geschaffen haben, warten wichtige Informationen auf dich. Fern von der Erde und von allen Katastrophen hier haben diese Mitteilungen all die Jahre überdauert, um dich zu warnen. Bleib fern von dem Stollen.
Wir haben Plan mit unserem Pressesprecher.
Freundlicher Empfang im Besucherzentrum des AKW Dukovany. Das tschechische Atomkraftwerk liegt rund 40 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, 100 Kilometer nördlich von Wien. Zdenka Grushikova wird mir als Begleiterin und Dolmetscherin die nächsten Stunden nicht von der Seite weichen.
Hallo. Ja.
My name is Jiří Bezděk.
Ah, we
I'm head of this department, the communication.
Thank you very much. I'm pleased to meet you.
I'm pleased too. We are happy and we are glad you are visit our power plant.
Thank you.
I hope it will be interesting for you and for your listener.
I'm sure.
Můžu začít. Tak my teďka budeme vstupovat do jaderné elektrárny a naší povinností vás seznámit s bezpečnostními předpisy.
Es gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Zunächst wird ein biometrischer Sicherheitsausweis mit meinem Handabdruck für mich angefertigt. Bei allen Sicherheitsschranken wird später überprüft, ob meine Hand mit dem Ausweis übereinstimmt. Dann erklärt mir ein Sicherheitsbeamter, dass ich nicht unter Einfluss von Alkohol eintreten und keine Waffen, Messer oder andere gefährliche Gegenstände mitnehmen darf. Und dann wird noch in einem Ganzkörperzähler meine radioaktive Belastung gemessen. Ein Dosimeter bekomme ich nicht mit.
Noch einmal jetzt, ja?
Der Weg zum Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle führt vorbei an den Reaktoren.
Das AKW Dukovany ist seit 1985 in Betrieb und besteht aus 4 Reaktorblöcken. Es sind Druckwasserreaktoren russischer Bauart. Das ganze Kraftwerk erzeugt 2000 Megawatt Strom. Das ist in etwa ein Fünftel des gesamten tschechischen Energieverbrauchs. Dukovany soll ausgebaut werden. Geplant sind 2 neue Blöcke, die 2035 in Betrieb gehen sollen.
Wir planen dann 2 Blöcke.
Das Land Niederösterreich hat Tschechien bereits seine Bedenken gegen die Ausbaupläne übermittelt. Mehr als 60.000 Menschen in Österreich haben die kritische Stellungnahme des Umweltbundesamtes im grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren unterschrieben.
Also wir sind jetzt im Lager für das benutzte Brennstäbe. Das Lager befindet sich im Areal des Kernkraftwerks. Wir haben alle Brennstäbe, die wir produziert haben, haben wir hier jetzt in diesen Räumen. Wir haben 2 Gebäude. Das erste ist schon voll. Die Kapazität ist 60 Containers. Und jetzt haben wir das zweite Gebäude.
Über die Stiegen kommt man auf eine Besuchergalerie und blickt auf fein säuberlich geschlichtete Castor-Behälter. Hier stehen wir eine gute halbe Stunde und unterhalten uns.
Ist es nicht gefährlich, wenn hier Atommüll lagert?
Das ist doch nicht nebezpečné.
Vůbec.
Nein. Wir messen hier immer die Situation, alles ist in Ordnung.
Am Geländer ist eine Kamera angebracht, die auf die gelben Fässer mit dem hochradioaktiven Inhalt gerichtet ist.
Also so lagern wir die Container, in welchen die benutzten Brennstäbe sind.
Teda bylo 5 let v reaktoru.
Also Brennstoff war 5 Jahre im Reaktor.
A dalších 5 až 6 let vedle reaktoru.
Dann noch 5 bis 7 Jahre neben dem Reaktor im Becken.
Im Abklingbecken.
Ja, genau. Und
ty reaktory v podstatě jsou chlazeny jenom přirozenou cirkulací, nepotřebují žádné jiné speciální chlazení.
Diese Container kühlen wir wirklich nur mit der Luft. Sie sehen die Rippen, ja, auf dem Container.
Vidí tam ty žebra. Žádné chlazení,
ja,
A jsou pod trvalým monitoringem teploty.
Also, kontrollieren ständig diese Container, also Dichtheit, Temperatur und
a samozřejmě radiace.
Auch die Aktivität.
Die abgebrannten Brennstäbe aus den AKWs Dukovany und Temelin lagern in insgesamt 95 Containern hier auf dem Gelände. Welche Menge fasst ein Container? Jirschi Bestiek und Frau Zdenka beraten und fragen zur Sicherheit im Büro nach.
Ja,
ale jako kolik a obi, ale vlastního uranu je ve mně 136 kilo. Tak já nevím, jak to, jak to budeme počítat.
Díky, Dano, prosím vás, kolik je obsah kontejnerů ve váze? 20 tun? Takže těch 20 tun, to je 20 tun. Tak jo, 90, děkuju, díky, zatím. Tak 95 krát 20 tun.
Jo, also ein Container 20 Tonnen ist Inhalt.
Das macht also 1900 Tonnen oder 1.900.000 Kilogramm hochradioaktives Material im oberirdischen Zwischenlager.
Nach den Staatsverträgen sollte es hier bis Jahr 2065 bleiben. Und bis dieses Jahr sollte ein Ort für Tieflagerung fertig sein.
Na druhou stranu, v podstatě to, ten uran se vrátí jenom tam, odkud byl vzitý, že se vlastně on pochází ze země a jenom bychom ho tam uložili. Jo.
Das Uran kommt aus der Erde und wird wieder in die Erde zurückgegeben. Wir geben nichts anderes zurück, als vorher dort gewesen ist, meint Jirschi Bestiek, der Pressesprecher des Atomkraftwerks Dukovany. Die Halbwertszeiten der wichtigsten radioaktiven Nuklide, die in Atomkraftwerken eingesetzt werden, sind Plutonium 239, 24.110 Jahre, Uran 238, 4,468 Milliarden Jahre, Uran 235, 704 Millionen Jahre.
Du stehst vor einem 300 mal 300 mal 300 Meter großen Dreieck. Einheimische Vegetation verdeckt die Erdwälle, die es umgeben. Du solltest dir einen erhöhten Platz suchen und das Gebilde von oben betrachten. Da würdest du deutlich den erhöhten Pfeil in der Mitte sehen, dessen Spitze aus dem Dreieck hinausweist. Er signalisiert dir, dass du den Ort schnellstens verlassen sollst, weil sich darunter eine nukleare Grabkammer befindet.
Österreich hat hauptsächlich schwach- und mittelaktive Abfälle, aber doch auch ein kleines Inventar von hochaktiven Abfällen. Und Österreich braucht dafür auch ein Endlager.
Nikolaus Müllner, Institut für Risikowissenschaften, Universität für Bodenkultur Wien.
EU-Gesetz ist schuld. Lungau droht ein Atommüllendlager. Man sucht Lagerstätten für hunderte von Jahren. Der Tauerntunnel, ja sogar das Halleiner Salzbergwerk und das Mittersiller Ammertal waren dazu schon vor Jahrzehnten genannt worden. Aber auch die Gemeinden Mur und Zederhaus. Salzburg-Krone, 11. September 2015.
Das Thema in Österreich ist auch noch völlig offen. Also welcher Standort da in Frage kommt. Also im Rahmen dieser Richtlinie musste jedes Land der Europäischen Union berichten, wie der eigene Status aussieht zum Endlager. Und Österreich hatte es ein bisschen salopp gesagt, dass man daran arbeitet. Österreich ist da ein bisschen hinten nach im Vergleich zu den anderen Ländern, auch in Erarbeitung des nationalen Entsorgungsprogramms. Wie das in Österreich ausschauen wird, ist noch offen.
Seibersdorf ist eine Marktgemeinde mit knapp 1500 Einwohnern im Bezirk Baden in Niederösterreich, etwa 30 Kilometer von Wien entfernt. Hier lagert derzeit der österreichische Atommüll. Das Management der nuklearen Abfälle macht die NIS, Nuclear Engineering Seibersdorf, für die Republik Österreich. Roman Bayerknecht ist Geschäftsführer der NIS.
Und zwar das gesamte Management von der Sammlung der Abfälle beim Verursacher bis zur Aufarbeitung, bis zur Konditionierung bei uns. Konditionierung heißt, dass wir die Abfälle in eine chemisch und physikalisch stabile Form bringen und in ein Gebinde dicht einschließen. Und dann betreiben wir auch noch das Zwischenlager, das österreichische. Wir haben das laut Vertrag bis 31.12.2045 zu betreiben. Dann müssen die Fässer in einem anderen Lager oder in einem Endlager sein.
Das Dosimeter bitte noch anklipseln.
In Begleitung von NIS-Geschäftsführer Roman Bayerknecht und Eileen Langecker mache ich mich auf den Weg vom Bürogebäude zum Transferlager, dem österreichischen Zwischenlager für radioaktive Abfälle.
Wir betreten jetzt durch bei zwei Glastüren den Strahlenbereich, an denen dann auch dieses Strahlenwarnzeichen angebracht ist. Es ist jetzt kein Umgang mit radioaktiven Stoffen noch hier. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn wirklich einmal Radioaktivität verschleppt werden würde, dann würde man es hier nämlich bei den Monitoren merken und hinten könnte man alles wieder optimal reinigen.
Insgesamt lagern in Seibersdorf rund 11.000 Tonnen radioaktive Abfälle. Wir kommen zu zwei von außen recht unscheinbaren Lagerhallen.
Wir werden uns jetzt die Lagerhalle 13 anschauen. Wie man dann schon sieht, diesmal hängt jetzt nicht mehr Überwachungsbereich als Schild vor dem Eingang, sondern der Kontrollbereich, weil eben dort unser radioaktiver Abfall zwischengelagert wird.
Hier wird mir die neueste Art der Lagerung gezeigt. Knallgelbe Fässer liegen auf meterhohen Regalen. Im Inneren der Halle ist es sehr laut. Die Luft ist extrem trocken. Das ist der Zuständigkeitsbereich von Eileen Langecker. Die Atomphysikerin ist die Leiterin des Transferlagers. Ihr obliegt die Kontrolle, ob hier alles in Ordnung ist.
Das ist unser Aerosolmonitor. Wir überwachen die Raumluft in allen unseren Lagerhallen kontinuierlich, ob sich in der Luft radioaktive Stoffe befinden. Und der Aerosolmonitor brummt vor sich hin. Also hier liegen 1088 Fässer. Gesamt befinden sich derzeit 1156 Fässer im Transferlager, die schon übernommen wurden mit kompletter Dokumentation und den Messungen, den zugehörigen. Und man sieht, es sind alle Fässer beschriftet, sowohl am Deckel als auch am Fass selbst.
90% ihrer Arbeit seien Dokumentation,
erzählt Eileen Langecker. Der Rest sind die regelmäßigen Kontrollen der Fässer hier in der Halle.
Ich habe ganz simpel eine Taschenlampe in der Hand. Ich habe einen Spiegel, auf den eine Lampe leuchtet, auf einem langen Stab, wo ich auch hinter die Fässer blicken kann und schaue mir dann wirklich mit einer Taschenlampe das Fass an. Schaue, ob ich dort irgendwelche Spuren von Korrosionen entdecken kann, ob mir sonst irgendetwas auffällt, ob irgendetwas fehlt, ob irgendetwas nicht passt. Und ich nehme auch mit einem Wischtestblättchen, das ist ein Papier, auf dem ein Stück Stoff klebt, fahre ich einmal das Fass entlang und schaue, ob es irgendwie Kontamination auf dem Fass zu finden ist. Alle Kontaminationsüberprüfungen, die ich bisher gemacht habe, zeigt keinerlei Kontaminationen auf. Also die radioaktiven Stoffe sind in den Fässern gut verpackt.
Zwei Kontrollgänge dauern 2 bis 3 Stunden. Das macht Eileen Langecker gemeinsam mit einem Kollegen. Sie arbeiten zügig.
Ich darf theoretisch 6 Millisievert, also 6000 Mikrosievert erhalten. Meistens ist es ungefähr 1000, 1200 Mikrosievert, also weit unter dem Grenzwert, den ich...
Aber die 6, das ist doch höher als der allgemeine Grenzwert für die Bevölkerung.
Genau, die Bevölkerung darf 1 Millisievert im Jahr zusätzlich zum Hintergrund erhalten.
Ja.
Aber ich bin ungefähr in dem Bereich der allgemeinen Bevölkerung, also knapp drüber.
Eileen Langecker kennt den Inhalt jeden Fasses, weiß, woher der Stoff kommt, wann er gebracht wurde und so weiter. Übernommen wird nach dem Vier-Augen-Prinzip, dokumentiert wird in einer eigenen Datenbank. Die Verursacher der radioaktiven Abfälle müssen für die Deponie bezahlen. Der Preis richtet sich nach Art und Beschaffenheit der Stoffe. Es sind in etwa 100 Euro pro Fass. Nur ein Teil des Geldes bleibt in Seibersdorf. Der Rest geht an die Republik Österreich und wird für die Errichtung des Endlagers angespart.
Und die Messung läuft.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nicht kontaminiert.
Bis in alle Ewigkeit. Die lange Suche nach einem Endlager für Atommüll. Feature von Judith Brandner. Tontechnik Anna Kunzio.
Derzeit ist das Wissen in der Regel in den Köpfen von grau- bis weißhaarigen Männern zwischen 55 und 75. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten massiv an Wissen verlieren, alleine aus diesen demografischen Gründen. Wir brauchen dringend junge Menschen, die sich dieses Problems annehmen. Und wir brauchen dringend Lösungen, wie sozusagen dieses Problem auch für die Zukunft mit gelöst werden kann.
Lieber Verwandter, der du vor dem Eingang zum Stollen stehst, ich hoffe sehr, dass der demokratisch gewählte Zukunftsrat noch weiter besteht, der unserer Meinung nach der wertvollste Beitrag zur Atomsemiotik gewesen ist. Es war die Idee eines Gremiums, das unabhängig von der jeweiligen Regierung und der Wirtschaft agieren kann und daher auch in Krisenzeiten, Krieg, Umsturz, Naturkatastrophen überlebensfähig ist. Der Rat sollte dafür sorgen, dass du die Warnung erhältst. Hast du sie bekommen?
Gesprochen haben Detlef Eckstein, Nikolaus Kinski, Michael Köppel, Karin Lienordner, Andreas Maurer, Karl Mehnrath, Chris Pichler, Amy Rehburg und Judith Brandner. Redaktion Elisabeth Stratka. Die fiktiven Briefe an den fernen Verwandten hat Judith Brandner auf Basis der Erkenntnisse der Atomsemiotik geschrieben. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2017.